palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro!
Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto!
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Schon wieder ist ein Wochenende vorbei. Schon wieder ist hier die neue Folge Serie Amore. Jede Menge los gewesen in Calcio Land. Hier ist Mario Rica und ihm zugeschaltet, wie immer, der Mister Qualitätssicherung der Serie Amore Redaktion aus Hamburg, Marius Soike.
Die Facts, sie kommen auf jeden Fall. Grüße dich.
Wir nähern uns, muss ich noch mal kurz erwähnen, wir nähern uns schnellen Schrittes unserer 100. Folge. Ganz so weit ist es aber noch nicht. Was haben wir heute vor? Wir wollen mit euch schnell durch den Spieltag durchballern. Das wird eine hoffentlich etwas kürzere Ausgabe, weil ich gleich noch, eigentlich montags immer mein freier Tag, aber ins Büro muss, weil, da kann ich euch schon mal was verraten, ich in der Ronaldo-Doku zu hören sein werde. Da spreche ich die Übersetzung des Kommentators, der da ist. Also ich glaube, da habe ich tatsächlich schon richtig Bock drauf. Also auf Original-Ronaldo-Doku. Eventuell habt ihr da schon mal irgendwo einen Trailer gesehen auf Twitter. Da kommen ein paar Legenden zu Wort, möchte ich mal meinen. Also das ist, das glaube ich, wird Spaß machen. Also wir ballern durch den Spieltag. Ansonsten habe ich noch vor, Zlatan Ibrahimovic zu canceln. Und das wird den interessieren, ne? Was ich hier über ihn sage.
Ich fand das Bild, was direkt unter sein Bild gepostet wurde mit Al Pacino und Keanu Reeves im Auftrag des Teufels, sehr, sehr passend.
Ja, kommen wir gleich nochmal zu. Ich lasse uns erst trotzdem ein bisschen sportlich beginnen. Und das wollen wir auch tun mit Milan. Die haben 2-0 gegen Juventus gewonnen. Und das, muss ich sagen, ist höchst bemerkenswert, ehrlicherweise. Also nach dem dann doch deutlichen Ergebnis unter der Woche in der Champions League und den ganzen Verletzungssorgen, finde ich das tatsächlich außergewöhnlich und spricht für die Stabilität der Mannschaft, dass sie da dann, nachdem man sagen muss, Juventus die ersten 20 Minuten schon mit leichten Vorteilen, dann aber ist es in Richtung der Rossoneri gekippt. Ich erinnere mich an die 20. Da Leao hacken Aluminium nach Ecke Tonalis. Und dann in der 34. nochmal Leao an den Pfosten. Ich glaube, diesmal war es der auf der anderen Seite, der rechte. Und aus der Distanz. Und dann kamen schon die ersten zwei Szenen, über die dann man diskutieren kann. Denn Theo hat ziemlich energisch den Ball erobert. Einmal gegen Cuadrado. Und dann, nachdem Danilo ihn zur Ecke geklärt hat, haut er auch noch Danilo um. Das ist eigentlich für mich der Klassiker, wo ein Schiri in 9 von 10 Fällen Offensivfoul pfeift. Osato hat es nicht getan.
Die Szene habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Also das Cuadrado ja auch schon, zumindest kann man darüber diskutieren.
Ja,
also
genau.
Den hatte ich mir rausgeschrieben jetzt.
Also das gegen Danilo war sozusagen das ist direkt im Anschluss an Cuadrado und Danilo spielt ihn zur Ecke und Theo geht noch in den Körper rein. Also nachdem der Ball sozusagen weg ist, das ist das, was oftmals zum Beispiel auch Angreifer haben, wenn, keine Ahnung, der Verteidiger den Ball zum Abstoß rausgehen lassen will. Weißt du, der Ball ist so weg und dann nochmal, oder jemand klärt den Ball in Seiten aus und kriegt danach noch einen und dann gibt es halt noch einen Freistoß, ja. Whatever, aber das ist ja mal was, wir sagen sonst immer, wollen wir den VAR nicht haben, dann war es auch klar, dass wir ihn da nicht bekommen und aus der anschließenden Ecke dann eben Giroud, der Tomori anschießt, der mit seinem dritten Tor für Milan aus der Drehung, ja, man kann, das ist da dann wieder der Klassiker, wenn man sich davor über den Schiedsrichter beschwert, kann man hier natürlich auch sagen, das kannst du auf allen Ebenen besser verteidigen. Giroud im Rückraum, komplett ohne Druck und Tomori, dann ist gar niemand bei ihm.
Nur Alexandro irgendwo, hebt das Abseits auf.
Genau, ich wollte es gerade sagen, der ist da irgendwie so ein bisschen indisponiert, steht der da noch im eigenen 5-Meter-Raum rum. Ja, wie hast du die erste Halbzeit gesehen?
Ich kann mich an die Vorteile für Juve ehrlich gesagt nicht mehr so richtig erinnern. Mag sein, aber was bei mir hängen geblieben ist, das zieht sich dann eigentlich aufs ganze Spiel, dass Juve es kaum vermocht hat, sich Torchancen zu kreieren. Also da sieht man dann mal wieder deutlich, was die, ja, das Offensivsystem Allegris wert ist, wenn man nicht so eingeladen wird wie von Bologna. Ich habe jetzt Haifa nicht gesehen, aber gut, die Maria hat ja auch wieder gefehlt.
Das, kurz erwähnt, Juve zumindest in der Champions League mal gewonnen. 3-1 ja, gegen Haifa. Da,
wenn sie jetzt 4 Punkte gegen PSG und Benfica holen, haben sie noch eine Minimalchance.
Ja. So. Ich glaube, ehrlicherweise habe ich auch gar keine Lust, heute großartig länger über Juve zu sprechen. Nur bemerkenswert finde ich, also die ersten 20 Minuten waren ganz okay, aber verstehe auch, dass die jetzt nicht so in Erinnerung geblieben sind. Ich fand es spannend und das spricht ja irgendwie auch Bände für das Juve, was wir gerade aktuell sehen, dass dieses 1-0 für Milan dann eigentlich schon, obwohl noch eine ganze Halbzeit zu spielen war, den Stecker gezogen hat.
Ja, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Bei Milan möchte ich einmal auch nochmal, auch wenn das gegen Chelsea jetzt nicht so gut geklappt hat, dann doch wieder die Kadertiefe hervorheben, weil Gabia kommt rein, spielt gegen Vlahovic und Milik irgendwie super solide seinen Part, obwohl er fast nie spielt. Und Pobega steht in der Startelf und hat zwar jetzt am Ball nicht so viele Aktionen, aber also unfassbar, was der an Laufwegen zugemacht hat und pressingmäßig geleistet hat. Also für mich schon fast so ein kleiner geheimer Spieler des Spiels, so irgendwie.
Ja, verstehe ich, was du meinst. Ich hatte mir noch aufgeschrieben, bei Milan super gute Intensität.
Ja.
Immer gut durchgeschoben. Ja, viel Druck gemacht und genauso fällt dann ja auch das zweite in der 54. Vlahovic wird da krass weit vorne oder hoch von Tomori attackiert und dann unter Druck zum Fehlpass gezwungen. Ich glaube, er hat sich dann selber noch ziemlich über Milik aufgeregt, weil der den Ball auch nicht entgegengegangen ist. Aber sorry to say, Dusan, aber der war auch wirklich nicht gut platziert. Ist und dann ist Brahim Diaz mal spazieren gegangen. Kleiner Tunnler, ich weiß gar nicht, wer den bekommen hat. Milik ist zwar zumindest noch hinterhergelaufen, aber hat dann den auch nicht mehr erreichen können. Brahim unfassbar stabil geblieben.
Ich glaube Locatelli, aber ich bin mir nicht 100%ig sicher.
Und dann kriegt ihn Szczęsny, der irgendwie so ein bisschen zu früh zu Boden sinkt, noch irgendwie durch die Hände. Und ja, Bild des Tages war, glaube ich, wieder ein Brahim Diaz von Rafael Leão mit nacktem Oberkörper, also Diaz mit nacktem Oberkörper durch San Siro getragen worden ist.
Grüße an wieder an den jede Folge erwähnten Kollegen Markus, der mir direkt geschrieben hat, irgendwie, dass er als Milan-Fan irgendwie seit 1,5 Jahren ohne Hose rumlaufen würde und dieses Bild ja komplett dieses Feeling transportieren würde auch.
Ja, das ist auch ein ganz passender Vergleich. Nee, also das ist auf jeden Fall sehr stark gewesen von den Rossoneri.
Auch von den Fans vorher übrigens, ne? Die Choreo
ja,
zu spielen, Wahnsinn.
Absolut. Also Milan 20 Zähler, 2 Siege jetzt mal wieder in Folge. Als nächstes zu Gast bei Hellas und Juve ja, etabliert sich im Mittelfeld und bekommt nächste Woche mit dem Auswärtsspiel in der eigenen Stadt beim FC zu tun. Da bin ich auch gespannt, wie pressingresistent Allegri gegen das Juve-Team ist. Würde mich nicht wundern, wenn sie dieses Derby verlieren, ehrlich gesagt. Bin gespannt. Und jetzt darf ich dann doch noch kurz zu meiner Cancel Culture kommen. Ihr habt es gesehen. Zlatan hat sich mit Silvio Berlusconi ablichten lassen. Sehr freudig.
In irgendeinem Palast zumindest sah das so aus. Wahrscheinlich war es sein Wohnzimmer, aber.
Ich weiß nicht genau, wer das war. Zumindest ein verifizierter, ich weiß nicht, ob Journalist oder whatever, hat dann noch getwittert. Ja, hier immer, Zlatan hatte doch auch mal diese eine Spitze gegen LeBron James, glaube ich, er soll da aus der Politik draußen bleiben, hat dann dafür auch genug Kommentare erhalten und ich finde auch, dass dieser Vergleich hinkt, weil alle haben dann auch gesagt, das ist jetzt kein politisches Statement von Zlatan. Stimmt soweit, aber ehrlicherweise ist es mir vollkommen Latte, ob das ein Good Old Milan Times Fußball-Testosteron-Männer-Buddy Picture ist. Ich versuch's mal mit einem, mit so einem plastischen Vergleich. Ich muss davor an alle Juristen sagen, den Vergleich, den ich jetzt ziehen werde, der, also sozusagen, der ist nur bildlich gemeint. Ich meine damit nicht, dass eine der beschriebenen Sachen jetzt gleich Berlusconi oder Zlatan sind. Aber angenommen, wir stellen uns jetzt alle mal vor, ich glaube, der hat ihn auch so also umarmt, also aber er hat ihn umarmt, oder?
Ja, so von hinten auf die Schultern so. Deswegen wie das Filmplakat vom Im Auftrag des Teufels halt.
Stimmt, genau. Aber also nochmal mit dem Vergleich, den ich jetzt meine, meine ich natürlich nicht die Person an sich, sondern das ist ein bildlicher Vergleich. Nur falls mich Silvio Berlusconi überlegt, zu verklagen im Anschluss. Ja. Wenn du ein großes Stück Scheiße in den Arm nimmst, ja, wir stellen uns das jetzt mal vor, dann riecht dein eigenes Hemd danach ja vielleicht auch nicht mehr nach Boss Lion, falls es das Parfüm gibt, sondern eher nach Bruno Pezzo di Merda.
Es war ja andersrum, ne? Also wenn man vom Stück Scheiße umarmt wird.
Ja, genau, ja, okay, genau, ja, genau. Also, das, ja. Der Geruch bleibt hängen. Und ja.
Ich glaube, wenn, keine Ahnung, Thomas Müller sich mit Bernd Höcke oder deinem, wie heißt euer komischer Freie Wähler Twitter-Dude Aiwanger oder was abrichten lassen würde.
Hubert Aiwanger.
Ja. Ich glaube, das Echo wäre entsprechend.
Ja. Aber gut, aber man muss natürlich auch sagen, falls jetzt irgendwie Simon Kjær, der unseren Podcast ja regelmäßig hört, habe ich gesagt, wenn der jetzt irgendwie in der Kabine sagt, hey Zlatan, guck mal hier, in meinem Lieblingspodcast, da ist wieder über dich gesprochen worden, dann, und der jetzt hier reinschaltet und so, good player, good football player, massive respect, Zlatan, one of the greatest, for sure, yeah, for sure, but a build with Silvio fucking Berlusconi, war Fanculo. Also wirklich. Hm. Also ich find, es hat sich ausgekultet, meine lieben Freunde.
Zumal, wenn man ja auch selbst oft genug Opfer von rassistischen Schmähungen geworden ist. Ne?
Ja.
Das ist er ja durchaus.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Gut. So, ab jetzt gehen wir chronologisch durch den Spieltag und werden weitermachen mit Inter. Die haben sich unter der Woche ja, so einen sehr, sehr wichtigen 1-0-Sieg gegen Barca zusammengewirkt, hast du gerade hier so in der Vorbesprechung gesagt. Ich habe das ja in der Konferenz begleitet. Ja, das war hinten raus sogar nicht ganz souverän. Da hat man auch das eine oder andere Mal Glück gehabt mit Schiedsrichterentscheidungen. Aber was, finde, schon funktioniert hat, auch irgendwie in der Halbzeitpause habe ich mal kurz mit Benny Laut gequatscht, der das im Einzelspiel als Experte begleitet hat, hat er gemeint, man erkennt schon, da war ein Plan da, klar, aufs Umschaltspiel ist man gegangen und ja, also es war ein Plan zu erkennen und der wurde dann auch vielleicht mit dem nötigen Spielglück eben erfolgreich umgesetzt. Das muss man auf jeden Fall, so sehr man ihn sage, kritisiert hat in den letzten Wochen, ihm zugutehalten. Und jetzt steht man in der Champions League gut da, ist 3 vor Barca. Jetzt kommt das Rückspiel bei den Katalanen und dann, also wenn man da jetzt zum Beispiel nicht verliert, dann sieht es gar nicht mal so schlecht aus, die Gruppe mit Bayern und Barca zu überstehen und dann die K.O.-Runde einzuziehen. Und vielleicht sprechen wir ja im Nachgang, in der Nachbetrachtung in ein paar Monaten von irgendwelchen so Turning Points.
Tja, Wochen. Könnte schon sein. Ich finde nämlich auch, dass da passt auch jetzt der 2-1-Sieg bei Sassuolo zu. Dzeko Doppelpack, 44., 75. und Fratesi hatte den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt. Ohne das Barca-Spiel jetzt in Gänze gesehen zu haben, war das aber so vergleichbar, glaube ich. Denn gut, Sassuolo war sicherlich, jetzt hat jetzt auch kein Offensivfeuerwerk abgebrannt, sondern hat irgendwie so eine, ich habe mir aufgeschrieben, eine Leistung gebracht, die, wie man sie immer wieder von dem Team sieht und weswegen sie nicht über Platz 9 oder so hinauskommen. Aber ja, Inter hat halt sehr effizient gespielt, Und ich glaube, dass das genau das ist, was man nach den letzten Wochen, wo man ja eigentlich offensiv immer doch recht gut war, nur halt die Tore nicht gemacht hat und hinten dann immer was zugelassen hat. Also eben genau das ist, was man jetzt gerade braucht. Und deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass wenn man sich so halt mit solchen Ergebnissen aus der Krise rausspielen kann, ja, dann können wir im Februar vielleicht genau darüber sprechen. Sehen wir dann mal.
Genau, also ich hatte mir da noch aufgeschrieben, dass Sassuolo eigentlich ganz gut reingekommen ist. Eine schöne Chance hatte er am Anfang, im Übrigen mit Serie A Debüt. Anscheinend jetzt auch die 1 in der Liga, vielleicht? Ja, nein?
Was heißt, ich hoffe, aber ja.
Ja. Weiterhin, aber allerdings Ladehemmung, ne, das muss man auch erwähnen, Lautaro in der 14. Wieder einen gut verlegt. Und auch nach dem Seitenwechsel erst Sassuolo wieder ein bisschen besser gewesen. Und da dann auch, das Tor durch Fratesi gefallen ist, das war schlecht verteidigt wieder, muss man sagen.
Das stimmt.
Rogerio da auf außen bei der Flanke von Skriniar ja überhaupt keinen Druck gehabt und innen, weiß nicht, das hatte wenig mit Abstimmung zu tun. Und dann aber nach dem Treffer habe ich mir noch aufgeschrieben, eigentlich dann auch nur noch Chancen für Inter und deswegen dann kann man es schon irgendwie mit einem Strich drunter machen, dass es jetzt nicht irgendwie vollkommen überzeugend war, aber verdient und ja, genauso wie du dann mal so Spiele auch irgendwie einfach als Spitzenmannschaft gewinnen kannst. Also Lautaro, glaube ich, nochmal einmal an einem starken Concili gescheitert, aber ja, also ich finde, das hast du gerade ganz gut zusammengefasst und als nächstes geht es dann nach dem Barca-Spiel, dass es vielleicht spielt, irgendwie auch nochmal in die Karten dann rein gegen die Salernitana. Das ist jetzt auch nicht die Monsteraufgabe. Inter steht aktuell bei 15 Zählern, Sassuolo bleibt bei 12.
Ja, man tut aber gut daran, ich weiß nicht, wer das Spiel kommentiert hat, aber der Kollege hatte vorgeschlagen, dass man sich dann ja ein bisschen ausruhen könnte gegen Salernitana. Ich glaube, Inter tut ganz gut daran, das nicht zu machen.
Nee, ich glaube, auf die leichte Schulter sollte Inter gerade beim eigenen Spiel das nicht nehmen. Da sollte man doch. Aber vielleicht rotieren. Vielleicht rotieren und ein paar andere Spieler Vollgas geben lassen. Jo, dann machen wir weiter mit dem Debüt von Dejan Stankovic. Der hat auswärts mit Sampdoria einen Punkt bei Bologna und seinem alten Kumpel Thiago Motta geholt. Das war schöne Bilder auf jeden Fall. Sehr herzliche Umarmung. Ein Remis, würde ich mal ganz kurz sagen, dass keinem und vor allem aber Sampdoria nicht wirklich hilft. Gästeblock top gefüllt, 90 Minuten starker Support auf jeden Fall, das muss man sagen. Ansonsten ist da hängen geblieben, ja genau, dass Nicolas Dominguez die Führung erzielt hat.
Ist erst der dritte Torschütze für Bologna, also man sieht da auch, wie abhängig die Mannschaft von Arnautovic ist. Wenn man das mal mit Napoli zum Beispiel vergleicht. Gut, man muss ja nicht mit Napoli vergleichen, aber wo jeder trifft.
Ja, weißt du, was du meinst. Auf jeden Fall. Juricic in der 72. hatte dann den Ausgleich erzielt. Im Hinten raus sogar noch 2-3 Chancen für Sampdoria, das Spiel für sich zu entscheiden. Wobei insgesamt, glaube ich, das 1-1 dann in Ordnung geht. Es wurde ein bisschen hitziger hinten raus. Da hat es mich gewundert, dass bei der einen oder anderen Rudelbildung auf einmal Gary Medel im Bild war. Das Geilste war, dass tatsächlich bei den letzten zwei Ecken für Sampdoria, das war völlig absurd, also ich muss mal sagen, es hat dann funktioniert, aber Gary Medel hat bei der Ecke Manndecker von Oma Colli gespielt.
Wow.
Okay. Und der war halt doppelt so groß wie der. Ne?
Ja gut, aber wenn du so Sprungfedern unter den Schuhen hast oder so. Einfach unten in den Oberschenkel getackelt.
Ja, so sah das zumindest aus. Gut, also zumindest keine Niederlage für Dejan bei seinem Debüt.
Hat ja auch also jetzt noch nicht so viel Zeit gehabt, irgendwie groß was zu ändern. Ich glaube, am Mittwoch ist er vorgestellt worden oder Donnerstag sogar erst. Und also von der Aufstellung her auch, also den einzigen Wechsel, den er zu der Niederlage in Monza gemacht hat, oder gegen Monza, zu Hause gegen Monza, war, dass Ronaldo Vieira statt Gonçalo Villar auf die 6 gestellt hat. Sonst war es eigentlich basically das gleiche System, was Gianpaolo hat spielen lassen und eben auch die gleiche Startelf. Gut, Sampdoria hat jetzt auch nicht so viele schlechten Mercato, haben wir ja schon besprochen. nicht so viele Varianten, die sie da irgendwie anders machen können. Ja, mal sehen. Er hat, glaube ich, bei Roter Stern schon relativ offensiv spielen lassen. Mhm. Mal sehen, ob das bei Sampdoria so möglich sein wird. Ich glaube, da wird erstmal ein ganz anderer Ansatz in Frage kommen irgendwie. Ja. Aber ich habe mir nochmal seine Statistik angeguckt. Punkteschnitt von 2,51 bei 130 Spielen. Also das ist schon krass. Und trotzdem sind die, vielleicht auch weil er gegangen ist, vielleicht hängt da noch ein bisschen was nach, aber die Roter Stern-Fans bei Transfermarkt im Forum, die fanden ihn gar nicht so gut, wenn ich mir die Kommentare so angucke. Das hat mich irgendwie schon überrascht, also keine Ahnung.
Ja, das Ende war natürlich enttäuschend.
Ja.
Mit dem in letzter Minute verpassten Einzug in die Champions League Gruppenphase. Und das ist ihm sehr nahe gegangen und deswegen ist er da auch dann tatsächlich danach selber zurückgetreten. Ja, bin gespannt. Als nächstes geht es dann zu Hause gegen die Roma. Das ist sicherlich keine leichte Aufgabe, aber da hat man nichts zu verlieren. Und Bologna auch mit einer schweren Aufgabe dann in Napoli. Wollten ganz, ganz kurz noch, ich hatte es nur gesehen, dass du bei Twitter auch in eine Trainerdiskussion eingestiegen bist. Da können wir kurz nochmal unsere ZuhörerInnen auf den Stand bringen, dass ja das, was du richtigerweise auch geschrieben hattest, ne, dass kein Trainer zwei verschiedene Vereine in Italien in einer Saison.
Genau, da ging es so ein bisschen darum, wo Gianpaolo als nächstes anheuert. Genau, Sasam, was wolltest du sagen?
Ich wollte nur sagen, da können sich die Vereine in Deutschland glücklich schätzen, dass eventuell Frank Kramer dann doch wieder verfügbar ist, noch in der laufenden Saison. Ne?
Ich glaube auch, ja. Kann sich, keine Ahnung. Er ist in der Bundesliga gerade unten. Stuttgart. Kann ich mich schon mal drauf freuen.
Oder zurück nach Bielefeld. Naja. Ja.
Genau. Regel, die besteht, oder weil auch das Beispiel gebracht wurde, wenn Inzaghi jetzt entlassen würde und Allegri, dann würde Inter ja, könnte ja Allegri holen. Nee, das geht nicht. Ich habe mir dann aber mal rausgeschrieben, wen man denn so holen könnte. Und von daher finde ich, also wenn man sich diese Namen anguckt, schon die Lösung, die Sampdoria jetzt gewählt hat, dann doch wieder sehr kreativ und gut. Denn neben dem Gottkönig der gut angezogenen Trainer Giuseppe Iacchini stehen zur Verfügung Walter Zenger, Claudio Ranieri, Eusebio Di Francesco, Walter Mazzarri, Roberto D'Aversa, Davide Ballardini. Noch, ja, Leonardo Semplici, Aurelio Andreazzoli, da lasse ich noch mit mir drüber reden. Domenico Tedesco wäre vielleicht ja auch mal was für einen italienischen Verein irgendwann. Aber ansonsten, so aus dem Ausland vielleicht auch noch Andriy Shevchenko oder Paulo Sosa oder Florian Kohfeldt.
Ja, was ist mit Uwe Rapolda?
Auch, ja. Also ich glaube, der hat doch, das war das nicht bei Doppelsechs, so großes Karriereinterview, er hat seine Karriere beendet oder so.
Da hängt es in der Shisha-Bar rum.
Ja, auf jeden Fall. Dann dachte ich noch an Pippo Inzaghi, aber der führt mit Regina gerade die Serie B an. Hatte ich nicht auf dem Schirm, dass er da übernommen hat. Und na, Inter könnte natürlich noch bei solchen Pochettinos, Tuchels, Inter ja nicht, Juve meine ich. Ja. Aber bin noch einen Schritt weiter gegangen, sorry, habe ich mir aufgeschrieben, muss ich jetzt reinbringen, mal wieder eine Namensaufzählung.
Ja, gerne.
Die gute alte. Und zwar, wer eigentlich in den Jugendligen gerade so trainiert. Und ich habe mir da nur die Ex-Spieler rausgeschrieben. Mhm. Und weil wir ja bei Juve auch
in der schon, Primavera jetzt, oder?
Ja, genau. Dass bei Juve ja der Name Paolo Montero auch schon genannt wurde. Mhm. Der seine Staffel, also die erste Liga, die erste Primavera-Liga mit Juve gerade anführt.
Ja.
Unter anderem da im Duell mit Alberto Aquilani, der bei der Fiorentina auf der Bank sitzt.
Ja.
Ignazio Abate bei Milan.
Aha. Okay.
Und Christian Kiwu bei Inter.
Okay.
Ja, aber der hat aus 7 Spielen nur 3 Punkte geholt. Also wird vielleicht nicht der Inzaghi-Nachfolger, wenn der mal gehen muss. Erst zumindest vorerst. Und in der Primavera 2 haben wir auch noch Alberto Gilardino bei Genoa.
Das ist ja dann tatsächlich der nächste Schritt. Gilardino, meine ich, war doch davor, das will ich jetzt direkt nachgucken. Gilardino war davor.
Ich glaube, der war in der 4. Liga bei Siena Trainer.
Richtig, genau, stark. Das habe ich nämlich schon 2 oder 3 Mal erwähnt oder so. Genau, ja. Das muss es gewesen sein. Sehr gut. Ja, also dann seid ihr trainertechnisch da schon wieder auf den neuesten Stand gebracht. Wir könnten gerade...
Einen brauche ich noch. Einen brauche ich noch. In der U17. Und ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist, aber bei Frosinone U17
ja.
Ist Christian Ledesma Trainer.
Okay.
Ja.
Bin ich gespannt. Wollen wir mal ganz kurz tippen, wo die nächste Trainerentlassung stattfindet?
Da dachte ich nämlich auch schon dran.
Ich glaube...
Bei Hellas.
Ja. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, Cremonese macht noch länger den Aufsteiger.
Ja.
Ja, Hellas. Ja. Gut möglich. Komm, dann ballern wir weiter durch. Ganz schnell. Torino 1:1 gegen Empoli. Die Gäste durch Destro in Führung gegangen.
Kurz erstes Tor für Empoli.
Ja, stimmt. Aber ganz spät der Ausgleich Sascha Lukic. Das ist auch mal wieder so ein Unentschieden, das sich irgendwie abgezeichnet hatte. Ich hoffe, das habe ich getippt, sogar 1:1. Weiß ich nicht, gucken wir uns nachher an. Aber das ist irgendwie, wenn man es so liest, denkt man sich, logisch. Empoli kommt nicht so richtig von der Stelle. 8 Zähler als nächstes dann ein wichtiges Spiel gegen Monza und Torino, wie angesprochen, das Derby gegen Juve. Dann einmal bitte ganz kurz appreciate Udinese Calcio. Nach 0:2 zu Hause gegen Atalanta, Lookman Muriel ist man noch zurückgekommen. Deulofeu und Neon Perez, 2:2, das hatte mich, nachdem ich den 0:2 Zwischenstand gelesen hatte, doch überrascht, dass Udinese dann nochmal zurückkommt und noch
ich das glaube, Michael hat es bei Twitter richtig geschrieben, die können nur punkten, wenn sie in Rückstand gelegen haben.
Stimmt, das ist schon relativ oft passiert, ne?
Ja.
Okay. Ich hatte mal geguckt, Udinese, glaube ich, das letzte Mal in der Saison 2012, 2013 international mit dabei gewesen. Es ist fast ein bisschen schade. Ich habe gedacht, dass es sich tatsächlich genau mit der Saison überschneidet, als Werder das letzte Mal international unterwegs war und wollte da irgendwelche Vergleiche ziehen. Aber das spare ich mir erstmal noch. Wenn wir nächstes Jahr in der Champions League Gruppenphase in Napoli spielen, nehme ich dich aber gerne mit.
Bitte, danke.
und dann...
Deulofeu hat keinen feinen Fuß, ne?
Oh, das ist schon ein klasse Kicker. Also, wenn die das irgendwie da bisschen weiter noch durchziehen, dann haben sie sich das auch verdient. Und die Aussage war nicht irgendeine Beziehung jetzt. Als nächstes zu Gast bei den Laziali, also da auf jeden Fall auch nochmal eine, das haben wir auch, glaube ich, letzte Woche gesagt, dass diese Wochen jetzt so ein wenig wirklicher Gradmesser werden können, obwohl sie auch schon gegen Gute gewonnen haben, aber wenn sie das jetzt überstanden haben, bla bla bla, wir wiederholen uns. Ich wollte euch noch sagen, dass Atalanta dann gegen Sassuolo spielt.
Die hatten bisher nur, weil ich ja in der vorigen Folge die Defensivqualitäten von Atalanta hervorgehoben hatte, die hatten vor diesem Spiel erst 3 Gegentore kassiert.
Krass.
Jetzt sind es 5. Offensichtlich.
Oha.
Naja.
Das ist eine Statistik, die ist mir durchgerutscht. 17 Gegentore und 4 Niederlagen in Folge. Hat Hellas Verona jetzt am Wochenende perfekt gemacht, wenn man das so sagen möchte. Verliert mit 1:2 in Salerno Piontek mit der Führung für die Süditaliener. Geile Journalisten-Synonyme sprechen. De Paoli mit dem Ausgleich nach der Halbzeit. Und da haben wir wieder die Last-Minute-Truppe. Aus Salerno. Ganz, ganz später Siegtreffer. Und da ist dann doch nochmal fast ein bisschen Davide Nicola Magic zurück, nachdem ich dir letzte Woche schon gesagt habe, die ist vielleicht vorbei. 90. plus 4 Dia. Und, 90. plus 8 rote Karte Radanovic und Ceccherini. Das habe ich gar nicht mehr gesehen, was da los war.
Ich auch nicht.
Unsportsmanlike conduct.
Rudelbildung.
Bei beiden. Ciccarini, not on the pitch. Naja. Jo, ist auf jeden Fall für die USS auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr wichtiger Sieg, nachdem man davor so lange ohne 3 Punkte geblieben war und vor allem auch so Spiele gegen Lecce verloren hatte. Und Hellas, ja, ich habe es gerade gesagt, 4-mal in Folge unterlegen. Ja, es waren Lazio, Florenz, Udinese. Aber da hätte jetzt eigentlich das Spielchen gegen Salernitana nicht verloren werden dürfen.
Also wenn die den U17-Trainer befördern, ne, das ist...
Hat's gerade gesehen, du hast schon wieder auf den Bildschirm geguckt. Ich habe gedacht, der ist schon wieder was am Plan dran, Herr Marius.
Ja, okay. Das ist Paolo Sammarco, der hat, glaube ich, so ungefähr 400 Serie A-Spiele für Chievo gemacht.
Hm.
Da ist der Support der Fans dann da, ne?
Ich weiß aber gar nicht, so diese Stadtrivalität ist
ja
nicht
es ist so wahrscheinlich gegeben,
weil
nicht so
Chievo gegeben, irgendwie ja. Allen egal ist, so ein bisschen.
Das ist wie Vicenza ist, glaube ich, immer eher das Hassobjekt, ne? Und Atalanta,
ja, Brescia. Ja. Ja, aber also da sieht es bei Hellas wirklich zappenduster aus. Es hatten ja einige Pessimisten, Steffen, auch ein bisschen so erwartet. Wir hatten ja beide Hellas nochmal ein bisschen Push gegeben, auch in unsere Saisonvorschau, aber jetzt aktuell sieht es wirklich schlimm aus.
Du hast sie irgendwie auf Platz 8 gesetzt oder so.
Ich habe keine Ahnung,
was wäre auf dem 14., glaube ich, gelandet oder so.
Okay.
Sowas in die Richtung.
Ja. 5 Punkte sind es jetzt aber auf jeden Fall nach 9 Spielen bislang nur 1 Sieg und 2 Unentschieden. Und als nächstes empfängt man Milan. Salernitana, ihr habt es vorhin gehört, bei Inter zu Gast. Ah, kurze Randnotiz, Franck Ribéry.
Ah ja.
Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Wird nicht mehr nochmal spielen. Da ist jetzt dann doch der Körper zu kaputt.
Guter Spieler, über den Rest legen wir den Mantel des Schweigens.
So ist es. Weiter im Text. Monza, tja, wir haben es gesagt, die kommen ins Laufen. Carlos Augusto und Mari, die Torschützen beim 2:0 über La Spezia. Und die 2 Spieler sagen mir was.
Mari kam von Arsenal.
Ah, so, stimmt. Innenverteidiger, ne?
Hm. Letztes auch bei Udinese.
Okay.
Aber ja, 3. Sieg in Folge. Für Palladino. Also hier von wegen Jugendtrainer hochziehen, kann sich auch.
Ja, lohnen. Stimmt. Ja. Aber Carlos Augusto, wobei da muss man auch sagen, hätte man vielleicht auch Stroppa einfach ein bisschen mehr Zeit lassen können bei dem zusammengewürfelten Kader.
Ja.
Whatever. Aber 3 Siege, 3-0. Das ist halt eben auch eine Sache. Dieser Carlos Augusto, das ist ein Brasilianer.
Ja, der ist glaube ich, in der Serie B mal Rekordeinkauf gewesen mitunter.
Ja, der kam 2020 von Corinthians.
Ja, also den hat zum Aufstieg in die Serie B hat Silvio den aus der privaten Bunga-Kasse bezahlt, glaube ich.
Okay. Ja, damit sieht es aber auf jeden Fall echt für Monza inzwischen schon recht komfortabel aus. 10 Punkte, das sind schon 5 Vorsprung jetzt vor den Abstiegsrängen am nächsten Wochenende dann. Zu Gast in Empoli und Spezia, ja, wichtiges Duell gegen Cremonese. Cremonese kommt da unten nicht raus, liegt auch daran, dass sie zu Hause eine 1:4 Watschen von Napoli bekommen haben. Politano, Elfmeter, Führung. Dessers für Cremonese dann noch mit dem Ausgleich, aber du hast es vorhin schon mal angedeutet, das trifft halt einfach jeder bei Napoli, wenn er gerade Lust hat. Simeone, dann Lozano und noch Oliveira. Mit den weiteren Treffern für die SSC.
Fällt, glaube ich, ein bisschen zu hoch aus.
Okay.
Also so wie ich das Spiel mitbekommen habe. Klar, machen halt 2 in der 93. und 95. Aber so um den, bevor die Führungstreffer gefallen ist, dachte man eigentlich, ja, nach dem Bravado von Amsterdam ist da so ein bisschen passt auch dann grau, der graue Alltag gegen Cremonese, wo es dann mal nicht so läuft. Aber gut, dann springt halt Radu unter dem Flankenball hindurch und Simeone darf einköpfen.
Das hat.
Also mal wieder, deswegen habe ich mir auch aufgeschrieben, wann Kanesecchi.
Hilf mir nochmal kurz auf die Sprünge, weil du hattest den hatten wir irgendwo mal in einer Ah, wegen des geilen Namens.
Ja, und weil der, glaube ich, ja, Serie B halt wahnsinnig gut war. Und hatten wir irgendwie mal so eine Italien 2024, 11 oder irgendwie sowas.
Ja, das stimmt.
Weiß ich nicht mehr.
Und was war die Übersetzung?
Ah, stimmt, da gab es auch was.
Irgendwas war da vor einem Jahr oder so mal. Ah, ich erwähne, während du dir den Google Translator anschmeißt, noch ganz kurz, dass Napoli auch in der Champions League massiv unterwegs ist. Bin jetzt letztens gefragt worden, ob ich welchem im Team aus Italien ich dann auch in der K.O.-Phase am meisten zutrauen würde. Da habe ich tatsächlich gesagt, wenn Inter die Vorrunde übersteht und Lukaku zurückkommt, irgendwie Inter. Ich könnte mir vorstellen, dass Napoli dann vielleicht doch irgendwann mehr auf den Scudetto schielt. Aber gerade, also wenn sie so im Flow sind. Wie hoch haben sie gegen Ajax gewonnen? 5-1? 6-1?
6-1, ja. Und das ist, glaube ich, sowas wie trockenes Fleisch.
Ah, okay. Sowas, ja.
Irgendwie sowas in die Richtung.
Gut. Napoli, also, da ist am Ballern. Kann man nicht anders sagen. Nice. Macht Spaß. Und als nächstes, das hatten wir auch schon erwähnt, dann gegen Bologna. Cremonese habe ich euch gerade auch schon mal gesagt. Ich sage es nochmal, weil ich selber vergessen habe. Bei Spezia. So sieht's aus. Und dann kommen wir zur letzten Partie, die bereits gespielt wurde, da wir aufnehmen am Montagmorgen. Die Roma hat sich, wenn ich das Ergebnis technisch so lese, ein bisschen schwer getan mit einem 2-1 gegen Lecce und das, obwohl man fast 70 Minuten in Überzahl gespielt hat. Smalling mit der Führung in der 6. dann Julmand, glatt rot, trotzdem noch in Unterzahl, Strefezza mit dem Ausgleich vor der Pause für Lecce direkt nach dem Seitenwechsel, Dybala mit dem 2-1 und das dann auch der Endstand. Das auf jeden Fall, muss man sagen, ein positiver Wochenausklang für die AS, da man in der Europa League, spielen sie ja, zu Hause gegen Betis verloren hat. Und ehrlicherweise da jetzt nur noch auf Rang 3 ist in der Gruppe, sogar hinter Ludogorets. Also man muss tatsächlich, sollte mal auswärts gegen Betis zumindest einen Punkt holen, wenn man davon ausgeht, dass Ludogorets jetzt gegen HJK gewinnt. Und ach, so viel kümmere ich mich jetzt gar nicht mehr um die Europa League. Könnte selber
nachdenken. Also meinem Tipp, dass die Roma den Pott holt, wird es auf jeden Fall eng.
Ja, da müssen sie sich jetzt ein bisschen raffen, weil das habe ich auch irgendwo rum erzählt. Sollen sich mal anstrengen. Am Montagabend, jetzt noch nach Aufzeichnung, haben wir noch den Kick Florenz gegen Lazio. Da können wir euch ja zumindest sagen, dass die Laziali bei Sturm Graz, liebe Grüße an die Freunde aus Österreich, nicht über den Punkt rausgekommen sind. 0-0. Und die Gruppe F sieht jetzt Feyenoord, Midtjylland, Lazio und Sturm Graz alle mit 4 Punkten. Sturm Graz übrigens 1-6 Tore und 4 Punkte.
Stark.
Feyenoord 10-6 Tore, 4 Punkte. Tja, musst du es halt besser verteilen, ne? Und die Fiorentina ist ja dieses Jahr auch international unterwegs und hat da tatsächlich mal ein Erfolgserlebnis gefeiert und die Hearts geschlagen. 4 Zähler jetzt auf Platz 2 hinter Başakşehir. Oh, wer spielt alles bei Başakşehir?
Mesut.
Ist das der Mesut-Verein?
Mhm.
Okay, warte mal, letzte Aufstellung.
Aber der ist ja, der hat ja irgendwie Hüfte oder so.
Ah, okay. Ich gucke gerade auf die Aufstellung, als sie gegen RFS gespielt haben in der Conference League und auf den ersten Blick wüsste ich nicht, welche Mannschaft ist. Ah, hier rechts war Başakşehir als Auswärtsverein. Ah, da spielt Lukas Bilja.
Echt?
Ja.
Wahnsinn, haben sie den verpflichtet von Fatih Karagümrük.
Okay.
Ja.
Da lernt man doch jede Woche wieder was. So, meine lieben Freunde.
Aber Demba Ba und Robinho spielen nicht mehr da. Naja.
Nee. So, ich schaue einmal in unsere Aufzeichnungen. Oh, du wolltest doch einmal Skamaka appreciaten, hattest du mir geschrieben.
Dann genau. Bitte. Ich hatte mir überlegt, mal die Ex-Serie A-Spieler im Ausland anzugucken und dann ist mir beim Rausschreiben aufgefallen, dass das viel zu viele sind.
Okay.
Die diese Saison die Serie A verlassen haben und dass das ja, über das Ziel hinausschießen würde. Aber genau, Gianluca Scamacca hat jetzt das zweite Mal in Folge bei West Ham getroffen. Ich glaube, bei denen lief es am Anfang der Saison auch noch nicht so gut, aber jetzt so nach leichter Eingewöhnungszeit ist er da so ganz gut im System von Moyes. drin. Da auch wiederum Grüße an Markus, der neben Roma und Eintracht ja auch ein Herz für West Ham hat und meinte, dass der da sehr, sehr gut reinpassen würde. Also Skamaka in der Premier League ist jetzt am Start.
Okay.
Aber den besten Touch in der Premier League hat Roberto Di Serbi. Das war, glaube ich, sogar schon die Woche davor, ne? Aber dieses Video gegen Manchester United, wo er da war, das gegen United? Ich weiß es nicht.
Ich habe das Video gar nicht gesehen, ja, muss ich
also
sagen.
Also so ein super langer Ball und er steht halt in der Coaching-Zone und der kommt genau auf ihn und er ihn so
saugt ihn runter.
Erst das Bein so leicht angewinkelt mit der Hacke.
Ja,
okay. Das war schon stark.
Okay, das google ich nochmal, das gucke ich mir dann an. Ja, bring uns doch nächste Woche gerne einen weiteren Ex-Serie A-Spieler mit.
Ja, so können wir das auch machen.
Ja, können wir doch jede Woche so einmal machen, weil wir sind schon running out of time, muss ich sagen. Und so wie ich dich kenne, möchtest du dich jetzt nochmal gebührend für die Tipprunde abfeiern.
Das ist korrekt, da bin ich nämlich mit Stand jetzt 23 Punkten. Geteilter Spieltagssieger unter anderem mit Thomsen, Grüße.
Grüße.
War ja auch schon mal zu Gast hier im Podcast. Ja. Und Speranza dei Lupi.
Mhm.
Aber ich hätte sie auf Platz 31 mittlerweile vorgerückt.
Ja, du hast 57 Plätze gut gemacht. Ich habe auch, muss ich sagen, keine schlechten 17 Punkte. Bin aber, okay, wir sind punktgleich, ne?
Wir sind genau beieinander, ja.
Wir sind genau punktgleich. Das macht dieses Jahr, ist es doch ein bisschen kompetitiver, wenn man das nicht die ganze Zeit vergisst und so. Ich kann auf jeden Fall noch, wie sagt man das? Nicolo Barilla hat sich bei mir gemeldet. Der letzte, das ist tatsächlich Julian. Da muss man tatsächlich das auch nochmal hinterfragen, warum er diesen Tippnamen als Juve-Fan gewählt hat.
Er war doch der Bernardeschi-Fan, ne?
Ja, genau.
Der, Alter, ganz, ganz gute Stats. Könnt ihr euch mal reinziehen.
Bei Toronto?
Ja.
Okay. Ladea führt nach wie vor, führt nach wie vor, ist jetzt alleinige Spitzenreiter. Iličić 72 von Platz 1 verdrängt, 5 Zähler sich abgesetzt. Oh, Iličić 72 nur 8 Punkte gemacht an diesem Wochenende. Also ein Spiel steht ja noch aus. Mal gucken, wer sich den Spieltagssieg holt. Das ist jetzt tatsächlich, warte mal, ich guck mal, was ich für heute Abend getippt habe. Na okay, dann bin ich ja mal gespannt, was du getippt hast und was das dann wird. Das werde ich jetzt nicht verraten.
Ich habe, also es fallen 2 Tore.
Okay, bei mir auch. Dann hätten wir das doch wieder geschafft. Die 30 ja. Minuten haben wir leicht gerissen.
Wie immer.
Ja, aber ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen oder gerade deswegen. Ich muss jetzt mal in die Puschen kommen.
Ja.
Und Marius wollte unbedingt, das haben wir schon lange nicht mehr gemacht, die Folge mit einem Assoziationsspiel beenden. Ich bin gespannt, was gleich kommt. Sag an dieser Stelle schon mal tschüss, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Und jetzt Marius.
Ja, also du musst natürlich gleich nochmal antworten darauf.
Ja, aber das ist damit endet ja dann der Podcast.
Ja, okay, alles klar. Dann an dieser Stelle auch schon mal. Bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche, wenn ihr mögt. Mein Zweitlieblings-Twitter-Account, der da heißt @HannoDerBus, der gute Vertragsamateur Belamigovic, mein Lieblings-Account natürlich @RemiDem, folgt rein, hat am Wochenende in seiner Bela-Liga ein Video von Christian Zaccardo gepostet. Und ja, schieß mal los.
Sascha Rita.
Sehr schön, sehr schön.
Performs.